Radio 1, die schöne Woche.
Me and the Moon von The Drums. Hajo Seppelt ist einer der bekanntesten Investigativjournalisten Deutschlands. Spätestens seit der Fußball-WM dürfte er jedem ein Begriff sein. Er deckte das russische Staatsdoping auf und durfte in der Konsequenz nicht zur Fußball-WM nach Russland einreisen. Als er dann doch die Erlaubnis hatte, entschied sich Hajo Seppelt dagegen aus Sorge um die eigene Sicherheit. Mit seinem neuen Buch Feinde des Sports, Undercover in der Unterwelt des Spitzensports, macht Hajo Seppelt da weiter, wo er aufgehört hat und legt den Finger einmal mehr in die offene Wunde und ist jetzt hier bei uns im Studio. Guten Tag, Hajo.
Guten Tag.
Wie gefährlich ist es in dieser Unterwelt des Spitzensports?
Naja, also so richtig einschätzen kann ich das manchmal selber nicht. Ich erlebe das ein oder andere, was schon durchaus heikel ist über die vielen Jahre. Wir waren ja in vielen, vielen Ländern der Welt unterwegs. Für die ARD-Doping-Redaktion von China bis Russland, von Deutschland bis Mexiko, Nordkorea, Kenia, ich weiß nicht wo, überall. Da erlebt man schon eine ganze Menge und manchmal gibt es auch riskante Situationen. Aber das gehört zum investigativen Journalismus dazu. Wenn man was rauskriegen will, dann begibt man sich manchmal in Milieus, die es nicht so toll finden. Es gab auch Situationen, gerade was den Russland-Skandal betrifft, da war es dann schon mitunter tatsächlich so, dass man Bedrohungen erhalten hat, dass gezielt versucht wurde, uns zu diskreditieren. Und wenn es dann mal ganz heikel wurde, dann hat man auch von Seiten der Behörden uns geraten, dass es vielleicht ganz sinnvoll sei, für ein bisschen Sicherheit für meine Person zu sorgen, dass es dann auch passiert.
Gibt es denn einen Spitzensport, der dir über die Jahre untergekommen ist, wo kein Doping zu finden war?
Ich habe ja nicht überall geguckt. Also es gibt dann ganz, ganz viele Sportarten, vor allem die olympischen Sportarten haben uns interessiert. Ich würde mal so sagen, in den Ausdauer- und kraftintensiven Sportarten denke ich an Gewichtheben, Schwimmen, Leichtathletik, was gibt's noch? Radsport natürlich. Oder auch Fußball übrigens, ja. Da ist es natürlich Irrsinn zu glauben, dass es da kein Fußball, kein Doping gäbe. Da macht es auch Sinn. Denn immer da, wo eben Ausdauer und Kraft gefördert werden kann, durch chemische Manipulation, durch pharmakologische Substanzen, wird es in der Regel auch eingesetzt.
Aber Gegenargument ist ja immer, im Fußball muss man so viel Taktisches auch mitbringen, da muss man klar im Kopf sein. Gilt das Gegenargument dann nicht für Fußball?
Ich würde dann dem entgegenhalten, dass es in der 90. Minute immer sinnvoll ist, wenn ein Fußballer sich beispielsweise an der Mittellinie befindet und muss mal bis zur Eckfahne sprinten, dann macht, glaube ich, Ausdauer schon Sinn. Mhm. Und wenn man einen Puls hat, der eben nicht 180, sondern eben nur 150 ist, das kann man beispielsweise durch Blutdoping erreichen. Ich rede jetzt von einem Konstrukt, wie es denn denkbar wäre. Dann ist natürlich auch die taktische und technische Fertigkeit in dem Moment besser abrufbar. Jeder weiß, der sich ein bisschen mit Biomechanik, mit Physiologie und auch mit Leistungsoptimierung beschäftigt, dass natürlich es Sinn macht, auch im Fußball zu dopen. Die Leute, die erzählen, das macht da gar keinen Sinn, die lenken von den Möglichkeiten und von den Fakten ab. Aber natürlich muss man sagen, ist Fußball jetzt nicht die Sportart Nummer eins, in der am meisten gedopt wird, sondern da, glaube ich, sind diejenigen, besonders im Visier, bei denen allein Ausdauer und Kraft eine Rolle spielen, Sportarten, wie ich sie eben schon nannte, Leichtathletik, Radsport zum Beispiel.
In deinem Buch Feinde des Sports haben die falschen Fährten ein ganzes Kapitel bekommen. Der Skilangläufer Johannes...
Hast du es gelesen, ja?
Ich habe zumindest dieses Kapitel gelesen. Die wollten dich ja auch in das Licht führen. Der gab viele Details zum Blutdoping im Wintersportpreis, verschwieg dann aber, dass er selbst immer noch dopt, obwohl er ein Comeback plante. Wie oft bist du mit solchen falschen Fährten konfrontiert worden?
Ganz schön häufig. Und das ist ehrlicherweise inzwischen schon fast so, dass man immer vorsichtig auf der Hut sein muss. Wir sind in Kenia betrogen worden von Leuten, die uns falsche Tonbänder überspielt haben, auf denen angeblich kenianische Athleten erzählen, wie sie sich gerade dopen würden für große Marathonläufe in Europa. War alles erfunden, alles in Swahili, also in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Und wir haben zuerst geglaubt, das sei echt. Kann zum Beispiel passieren. Oder man wird aufs Glatteis geführt von irgendwelchen Reporterinnen des russischen Staatsfernsehens, die aber mehr oder weniger im Propagandaauftrag unterwegs sind. Es gab den Fall Johannes Dürr, der österreichische Langläufer, der während der Dreharbeiten einfach munter weitergedopt hat. Das war auch unglaublich. Also wir erleben schon wirklich, wirklich absolut unglaubliche Dinge. Gerade heute, wo ich jetzt hier stehe, komme gerade aus dem Schneiderraum. Wir haben gerade wieder eine Sendung in Vorbereitung für nächste Woche. Wo ein Informant von uns offensichtlich auch als, man kann fast sagen, so eine Art Doppelagent unterwegs gewesen ist, hat uns geholfen, aber gleichzeitig möglicherweise auch Dopingsubstanzen verkauft. Also das passiert halt, das ist Alltag, aber ich weiß, ich befinde mich in einem Business, in einem Milieu, wo Lüge und Heuchelei an der Tagesordnung sind.
Wir reden gleich weiter drüber mit Hajo Seppelt und über sein neues Buch Feinde des Sports und was Sie heute von ihm auch noch später in der ARD im Ersten sehen können. I Miss You von Adele in der schönen Woche hier bei Radio 1 am Freitagnachmittag. Wir reden weiter mit Hajo Seppelt, der bei uns zu Gast ist, über sein neues, heute erscheinendes Buch Feinde des Sports, Undercover in der Unterwelt des Spitzensports. Du bist ja bisweilen auch selbstkritisch, Hajo, und du sagst, als Sportreporter ist man dem Prinzip der Maximierung gefolgt. Was muss sich ändern aus deiner Sicht im Sportjournalismus auch?
Ich sag's mal so, vielleicht ein ganz prägnantes Beispiel. Doping existiert nur, wenn es mit Lüge verbunden ist. Man muss immer die Unwahrheit sagen, seinem Umfeld gegenüber, zumindest denen, die nicht eingeweiht sind. Wenn es aber dann nicht auffällt, trägt es zur Leistungssteigerung bei. Das heißt, die Attraktivität des Wettbewerbs wird erhöht. Davon profitiert der Athlet, mehr Sponsorgelder, mehr Prämien, mehr Siegprämien. Der Manager, mehr Provisionen, mehr Verträge. Der Sportverband, der kriegt auch mehr Sponsoren, der freut sich. Die Fernsehanstalten übertragen länger, dadurch sind die Sponsoren mit ihren Werbebanden länger am Bild. Haben sie auch was von, können sie ihre Produkte besser verkaufen. Das Fernsehen hat höhere Einschaltquoten und kann seine Fernsehreklamezeiten besser verkaufen. Der Politiker freut sich, weil damit die Sportförderung für den Verband so besser legitimiert werden kann. Der Verband kriegt mehr Geld vom Staat aus dem Säckel des Steuerzahlers. Alle haben was davon, auch die Ärzte, die Trainer. Und jetzt kommt's umgekehrt. Also nach dieser Win-Win-Situation kommt jetzt irgendeiner um die Ecke, ein staatlicher Ermittler oder ein Journalist, so wie wir, und wir decken die Sache auf. Plötzlich hat der Athlet verloren. Keine Siegprämien mehr, keine Sponsorgelder mehr. Die Fernsehanstalt überlegt sich noch zu übertragen. Das Produkt wird unattraktiver. Der Sponsor zieht sich zurück. Der Manager verdient weniger. Es ist genau das Gegenteil, eine Lose-Lose-Situation. Was heißt das unterm Strich? Eigentlich ist ja Doping, wenn es nicht auffällt, gut für die Attraktivität der Leistung des Wettbewerbs. Und deswegen ist es häufig in meiner Erfahrung so gewesen in der Vergangenheit, dass Verbände eigentlich mehr ein Interesse daran hatten, nicht über Doping zu reden oder sogar zu vertuschen, anstatt es wirklich glaubhaft zu bekämpfen. Das ist der klassische Interessenkonflikt des Sports und darum geht es auch in diesem Buch. Das heißt für mich, was muss ich ändern? Der Sport muss von außen kontrolliert werden.
Ist es auch eine Lösung? Ich bin großer Tour de France-Fan zum Beispiel, aber ich brauche eigentlich, denke ich, keine Etappe, die über 250 Kilometer und über 7 Stunden geht, sondern mir würden auch 100 Kilometer reichen, wo der Sportler halt nicht derart beansprucht wird, dass man davon ausgehen muss, dass er irgendwas, wenn er vorne an der Spitze mitfahren möchte, wahrscheinlich nehmen muss. Wäre es sowas eine Reduzierung des überreizten Marktes? Wäre sowas möglich wünschenswert?
Ich glaube, beides ist richtig. Auf der einen Seite muss man sich nicht in die Tasche lügen, auch wenn sie nur 100 Kilometer fahren würden, wenn es darum gehen würde zu gewinnen, dann wird der Anreiz des Dopens nach wie vor da sein. Aber natürlich, wenn die Anstrengungen unmenschlich sind, dann muss man sich die Frage stellen, wie kann man dem begegnen? Und da ist eben meine Kritik auch an den Strukturen des Sports, an den kommerziellen Veranstaltern. Warum machen sie sowas? Argument ist dann immer, das ist fürs Publikum attraktiver. Da sage ich, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch um die Verantwortung für den Sportler. Es geht um ein Kulturgut. Es geht darum, Menschen zu schützen und nicht etwa alles aus ihnen herauszuquetschen, was möglich ist. Nur damit in diesem Zirkus Maximus die Leute das von außen noch besser finden und noch mehr Geld in die Taschen gespült wird und noch mehr im Fernsehen übertragen wird. Deswegen, glaube ich, muss man auch diesen Menschen, die dieses Kulturgut verscherbeln, denen muss man, finde ich, sagen, stopp, das kann nicht so weitergehen. Und ich glaube, da sind viele gesellschaftliche Kräfte gefragt, diesem Treiben, wie ich finde, ein Ende zu setzen.
Ein aktuelles Wort noch kurz von dir zum Schluss über eine Fernsehdoku, die jetzt gleich läuft. Ja. Am 1. um kurz nach 16 Uhr beginnt Kampf ums Geschlecht, die verstoßenen Frauen des Sports. Die hast du gemacht. Worum geht's da?
Also ich habe sie nicht allein gemacht, sondern vor allem haben sie zwei Kollegen und respektive eine Kollegin gemacht, also Olga Sviridenko und Edmund Willison und mit mir gemeinsam. Da geht es um die Testosteronregeln im Frauensport. Frauen, die erhöhte Testosteronwerte natürlich haben und die deshalb von Wettkämpfen in der Leichtathletik zum Beispiel ausgeschlossen werden, die sich Operationen haben unterzogen, damit ihre Hormonlevel gesenkt werden und was sie da erlitten haben, weil der Sport Chancengleichheit einforderte, gesagt hat, sonst dürft ihr gar nicht antreten. Das ist diese Doku, das wird in dieser Doku gezeigt, erschütternde Schicksale von Menschen, geradezu dramatisch, ausnahmsweise mal kein Doping, aber trotzdem sehr, sehr brisant. Das wird um 16.10 Uhr in der ARD laufen, gleich zu Beginn der Übertragungen von der WM der Leichtathleten in Katar.
Kampf ums Geschlecht, die verstoßenen Frauen des Sports, also gleich dann im 1. zu sehen. Und wir danken Hajo Seppelt für den Besuch hier und weisen nochmal hin auf das neue Buch, das Sie übrigens jetzt auch bei uns gewinnen können. Wenn Sie Interesse daran haben, rufen Sie uns an 0331 70 99 111. Feinde des Sports, unterwegs in der Unterwelt des Spitzensports, im Ullstein Verlag erschienen. 384 Seiten stark und voll mit Erkenntnissen. Vielen Dank, Hajo, für den Besuch. Dankeschön.
Bitte gerne.